Willkommen bei Bahnhofskino.
Ach, Scheiße.
Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Und herzlich willkommen zur Episode 153 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
Aloha.
Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir.
Ja, aber, und ich hoffe, du bist gut reingerutscht.
Ja, ich kann nicht klagen. War ein feiner Rutsch und es kann eigentlich nur besser werden als letztes Jahr, das Jahr 2016. Dazu gehört jetzt in meinem persönlichen Fall nicht viel, aber
ja,
also ich, ja. Aus dem Nähkästchen möchte ich gerade nichts rausholen.
Ich höre das so häufig. Ich habe irgendwie gesagt, irgendwie auch, komm, also ganz ehrlich, ich fand 2015 jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Also,
ist auch eine schöne runde Zahl. Also, so die Zahl an sich, die Jahreszahl, da kann man nichts vorwerfen.
Ja, das auch. Also, ja, natürlich, aber ich glaube, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwie das ein schlimmeres Jahr wäre als irgendwie die anderen. Die sind irgendwie scheiße oder toll oder so. Damit, mit diesen philosophischen Worten, gleich ein super Einstieg in den Abend.
Ja, was kann man dem noch so hinzufügen, außer ja, dass ich das, glaube ich, warten auf das Jahr 2016 auch allein deswegen extra gelohnt hat, weil wir haben einen Jahrestag mehr. Alle Leute, die am 29. Februar Geburtstag haben, dürfen sich extra ein Loch im Bauch freuen. Und wir freuen uns auf ein Filmgespräch, das erste in diesem Jahr aus feierlichem Anlass über The Company of Wolves von Neil Jordan, reden wir zuerst, aus dem Jahr 1984. Und zum zweiten sprechen wir über, heiß erwartet von einem Hörer von uns ganz im Speziellen, dem Max von wiederaufführung.de, reden wir über Der Werwolf von Tarka Mills, Silver Bullet nach einer Stephen King Novelle.
Mhm. Interessant, dass du gerade den deutschen Titel vom Stephen King genannt hast, aber nicht von den Wölfen.
Die Zeit der Wölfe.
Genau.
Ja. Da hat man sich bei beiden Titeln so ein bisschen in der Variation des Originaltitels versucht.
Ein bisschen, ja, ja. Wobei natürlich Stephen King Titel, ja, soll ich sagen, wenn's nicht Einwortsätze sind. Ja, oftmals nicht so, also eher deskriptiver Natur sind im Deutschen.
Ich mag den, also abgesehen davon, dass der Werwolf von Tarka Mills den Fehler in sich trägt, dass der Ort Tarka Mills heißt. und eben nicht Tarka Mills. Finde ich den Titel ehrlich gesagt ganz schön.
Ja.
Viel schöner als die damaligen, ich doch bei Heine erschienenen Einworttitel.
Ja. Sie. Glas 3.
Naja, ich habe viele Jahre gebraucht, herauszufinden, dass es eben diese Dark Tower-Reihe überhaupt gibt von Stephen King, weil die eben in Deutschland so unglücklich betitelt waren. Allein die Art der Cover-Illustration hat angedeutet, dass die zusammenhängen, diese Bücher, aber titelseitig, nee, war da einfach nur Leere.
Die hatten Cover-Illustration? Ich dachte immer, dass
die. Ich glaube, die waren farblich nah beieinander.
Ich dachte, die hatten entweder ein einfarbiges Cover und immer die gleiche, etwas bauchige Schrift.
Mag sein, das ist alles so lange her. Das war auch noch eine Zeit, als ich bei Kaufhof Bücher gekauft habe, in der Buchabteilung, weil es die einzige Buchhandlung war, die für mich mit dem Schulbus erreichbar war.
Ah.
Ach, schöne Erinnerung. Oder auch nicht. Die Zeit ist so viel besser, denn heute bestellen wir alle Bücher online und wir gehen überhaupt nicht mehr in Buchhandlung. Buchhandlungen schließen alle bis auf Thalia und davon gibt es viel zu viel. Und Kaffee trinken wir bei Starbucks und
oder bei Thalia.
Oder bei Thalia, richtig. wenn man dann irgendwie, ja, und mit ein bisschen Glück findet man da auch noch ein, zwei Bücher zwischen den ganzen Dekoartikeln und Kaffee Latte, Decaf mit extra Schäumchen obendrauf.
Genau.
Wir beginnen mit dem Neil Jordan-Film, oder?
Ja, also chronologisch wäre das da vermutlich das Vernünftigste.
Ja, das wäre auf jeden Fall das Vernünftigste und ist auf jeden Fall, wie auch jetzt irgendwie der Werwolf von King, über den wir später noch reden, ein sehr, sehr lohnenswerter Film. Ein Film, auf den wir uns sehr gefreut hatten, den wir auch schon länger auf dem Zettel haben. Und endlich kommen wir dazu. Und wie gewohnt beginnen wir mal mit der OFDB-Inhaltsangabe. Ein Film, der nicht irgendwie unbedingt von seinem kohärenten Plot lebt oder irgendwie seine Faszination daraus bezieht, aber wir lesen sie trotzdem vor. Geschrieben hat sie Reanimator.
Mhm. Sympathisch.
So der Name des Users, ja, sehr sympathisch, im August 2001. Und Reanimator schreibt, in unseren Träumen liegen Furcht und Sehnsucht, Grausamkeit und Zärtlichkeit, Erlebtes und Fantasie bekanntlich nicht weit voneinander entfernt. Auch bei der 14-jährigen Rosaline vermischen sich, angeregt durch die Märchenerzählung ihrer Großmutter, Hoffnung, Wünsche und Ängste, zu einer ebenso faszinierenden wie bedrohlichen Traumrealität. Unvermittelt findet sie Rosaline in der mittelalterlichen Märchenwelt ihrer Großmutter wieder, wo abseits des Ortes tief im Wald die Bedrohung durch den Wolf, genauer durch den Werwolf, lauert. Nicht umsonst wurde das Mädchen stets vor Männern mit zusammengewachsenen Augenbrauen gewarnt. Und tatsächlich begegnet Rosaline kurz darauf in einer Traumepisode auf dem Weg zur entlegenen Kate, der Großmutter,
eine Karte, ist ein kleines Häuschen.
Zur entlegenen, siehst du? Ich hätte mir mal irgendwie den Satz vor durchlesen sollen. Weil ich dachte, entweder fehlt dann Komma, Kate, die Großmutter, oder es ist die Karte der Großmutter. Ja. Okay, es ist die entlegene Karte der Großmutter, Entschuldigung. Einem schönen Fremden, der sich nur wenig später als der grausame Mörder der alten Dame entpuppt und sich vor Rosalines Augen in einen Wolf verwandelt. Punkt, Punkt, Punkt. Habe ich erwähnt, dass ich ein Augenleiden habe diese Woche?
Nee, aber das erklärt natürlich eine ganze Menge, ja.
Es erklärt eine ganze Menge auch bestimmte, glaube ich, Gedächtnisaussätze, wenn's betreffend den Film, an dem ich jetzt große Freude hatte, den ich lange nicht gesehen habe.
Ich auch nicht. Tatsächlich, ich habe die DVD irgendwann mal im Buchladen bei Hugendubel oder so für relativ wenig Geld erstanden und entsprechend wenig ist da auf dieser DVD auch an interessanten Zusatzmaterial drauf. Man, glaube ich, konnte froh sein, dass überhaupt der englische Ton darauf Platz fand. Ich glaube, ich habe den auch nicht mehr gesehen, seitdem ich die damals geholt habe. Was bestimmt, also 12, 13 Jahre her ist oder so.
Ja. Was war jetzt, weiß nicht, kann man das generalisieren? Dein erster Eindruck so nach dem Wiedersehen nach langer Zeit? Wie war das? Schön? Wie in deinen Erinnerungen? Besser? Schlechter?
Ich hab ihn verstörender in Erinnerung. Ich muss dazu sagen, ich hatte von dem Film das erste Mal irgendwas mitbekommen in Form der ja schon einige Male in dem Podcast erwähnten Filmzeitschrift, deren Namen mir grundsätzlich entfällt. Gab's aber immer an der Kinokasse, damals so Filmbühne Wien und Marmorhaus und sowas in Berlin. Jedenfalls da gab's halt einen Artikel dazu mit ein paar Fotos von hier Stephen Rear, wer sich gerade in einen Werwolf verwandelt, mit den knochigen Fingern und so, und ich fand das halt irgendwie sehr viel Blut. Und das fand ich halt unglaublich verstörend, als ich es als Kind, also diese Fotos, diese Stills gesehen habe, fand ich ganz schrecklich. Und als der Film dann irgendwann mal im Fernsehen lief, musste ich ihn aber trotzdem sehen und ich fand ihn halt unglaublich albtraumhaft, aber irgendwie exotisch erotisch, möchte ich es nennen. Ganz seltsam. Hat mich durchaus auf einer Ebene berührt. Kann ich jetzt so beim wiederholten Sehen nicht ganz nachempfinden. Das mag aber doch daran gelegen haben, dass ich ihn eben damals gesehen habe, als ich eben auch so präpubertär war, wie eben die Hauptdarstellerin sein soll. Und ich glaube, darum geht's ja vor allem. Ich denke, dass das der wesentliche Punkt des Films ist.
Ja. Meine Erinnerung, und die war auch, glaube ich, ein bisschen trügerisch, war tatsächlich, dass der Film deutlich weniger hart, also irgendwie, was seine Gewaltdarstellung betrifft, deutlich weniger hart ist, als ich ihn jetzt irgendwie wahrgenommen habe kürzlich. War jetzt doch irgendwie relativ überrascht, was da gezeigt wird. Das ist ja doch relativ explizit und auch, ich finde, zunehmend gut gemacht im Laufe des Films. Ich habe mich so an den ersten Effekten noch so ein bisschen gestört, insbesondere weil wir auch schon über The Howling und jetzt vor gar nicht so langer Zeit über American Werewolf in London gesprochen haben, wo natürlich so Filme, die Maßstäbe gesetzt haben, so im Bereich der Werwolf-Transformation fürs Kino. Und da hinken so für mich die ersten Bilder, die man da sah von Stephen Rears Transformation so ein bisschen qualitativ hinterher. Geht ja auch jetzt nicht explizit darum, um die Qualität dessen. Aber ich wollte es erwähnen, weil mich hat es tatsächlich überrascht. Ich hatte einen wesentlich weniger harten, also blutig expliziten Film in Erinnerung. Ich glaube, auch in Deutschland trägt er so eine ab 16 Altersfreigabe, was, glaube ich, der Tatsache geschuldet ist, dass der Stoff relativ anspruchsvoll ist und man vielleicht sich irgendwie seitens der, weiß ich nicht, der FSK und BPJM gedacht hat, naja, den gucken schon keine blöden Gore-Bauern, die da nur reingehen, weil sie Rumgesplatter haben wollen. Ich weiß es nicht. Oder weil der Film von Neil Jordan ist, wobei ich nicht weiß, welches Standing der da hatte. Ich fand ihn sehr, sehr schön, aber es war auch ein Film, genau wie beim letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, und das ist bestimmt auch 10, 12, 15 Jahre her. Ein Film, mit dem ich erstmal so ein bisschen warm werden musste. Er hat seine Zeit gebraucht, bis er mich vereinnahmt hat. Und dann, wenn irgendwie so die dritte, vierte kleine Geschichte in der Geschichte losgetreten wird und die Werwolf-Gesellschaft da rund um diesen Abend, ja, diesen Dinnertisch da versammelt ist, also diese Episode erzählt wird dann.
Hochzeitsfeier, ja.
Genau, die Hochzeitsfeier, dann hat der Film mich wieder, weil das sind wirklich so die Bilder auch, die sich bei mir am meisten ins Gedächtnis gebrannt haben und die nämlich auch jetzt noch immer so mit am meisten, ja, Wiedersehensfreude erfüllen.
Ja, also was mir halt neu aufgefallen ist, weil, wie gesagt, ich habe ihn halt schon sehr, sehr lange nicht gesehen, ist die Struktur des Films, die mich massiv an die Handschrift von Saragossa erinnerte.
Ist meine erste Notiz hier auf meinem Zettel.
Ah, sehr cool. Ich dachte, ich sei so clever. Genau, da, über den hatten wir ja auch gerade erst gesprochen, dass wir im Prinzip halt versucht haben, diese Geschichte in der Geschichte, in der Geschichte, in der Geschichte, halt auch an ja auch zu übernehmen. Und da haben wir natürlich auch halt dieses erotisierte, übernatürliche Element. Und daher passt halt da vielleicht eben auch schon wieder ganz, ganz gut. Was mir allerdings aufgefallen ist, weil du damit fingst du ja, glaube ich, an, gerade was so die Qualität angeht, die ersten paar Minuten hatte ich irgendwie das Gefühl, einen Fernsehfilm zu sehen. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwie an der Qualität des Bildmaterials lag oder an der Schriftart, die sie da benutzt haben, für die Credits oder irgendwas, oder ich keine Ahnung, aber es wirkte alles für mich wie ein BBC Special oder sowas, bis wir dann irgendwann eben in dieser Mittelalterwelt sind, die mich dann wiederum eher an sowas erinnert hat wie Time Bandits. Also so eine bewusst artifizielle Welt. Gut, das mag natürlich auch ein bisschen an der Anwesenheit von David Warner gelegen haben, ehrlicherweise, aber trotzdem, das war so dieses anders als man das halt so von Neil Jordan halt sonst so gewohnt ist, also zumindest würde ich das jetzt erstmal so dahin stellen. Ja, wie gesagt, ich habe einfach so das Gefühl, dass es halt eben keine so eine romantisierte Realität ist. Also romantisch schon oder romantisiert schon, aber eben der Realitätsanspruch fehlt mir. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu, was ich Interview mit einem Vampir oder sowas.
Der Realitätsanspruch, okay.
Naja, Authentizitätsanspruch, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Aber ich finde halt zum Beispiel, eben, wie sagt er gerade, Interview mit einem Vampir fällt mir natürlich als erstes ein, einfach deswegen, weil es eben auch in so einem übernatürlichen Kontext halt spielt. Ne? Aber das ist halt so ein Kostümdrama, dass ich halt selbst irgendwie die Aura von einer gewissen Basis in der Zeit halt, in denen diese Episoden spielen, selbst gibt. Und ich habe so das Gefühl, dass die Basis eben von Zeit der Wölfe eben ausschließlich im Märchenbuch ist.
Ich kann den Eindruck nicht teilen, deswegen kann ich da relativ wenig zu ergänzen. Ich habe den Film jetzt in einer relativ guten Fassung gesehen. Ich habe mir die britische Blu-ray vor einiger Zeit besorgt. Ist auch irgendwie relativ dankbar ausgestattet, was so Bonusmaterialien betrifft, aber ich habe mir das nicht angesehen. Also da gibt es irgendwie Interviews und Audiokommentare und all so ein Zeug. Hab ich mir jetzt nicht angesehen, aber was jetzt so die optische, audiovisuelle Darbietung betrifft, ist der Film da schon sehr gut präsentiert. Was ich natürlich auch so wahrgenommen habe, ist, dass er in den ersten Minuten jetzt auf der inszenatorischen, auf der ästhetischen Ebene relativ flach ist, den Ball sehr, sehr flach hält und für mich auch was schon uninteressant wirkt, so uninteressant, dass ich irgendwie sogar teilweise ein bisschen Probleme habe, wenn dann relativ bald früh im Film dieser starke visuelle Bruch kommt, diese sehr ausgefeilten Kamerafahrten durch diese, ja, wie du schon gesagt hast, diese überhöht artifizielle Welt mit den ganz offensichtlichen riesengroßen Plastikpilzen, da wird irgendwie auch dann, also Jordan versucht ja auch nicht zu verstecken, dass das alles höchst künstlich ist. Das ist
ja natürlich klar.
In keiner Sekunde Anspruch daran, dass irgendjemand da guckt und sagt, wow, diese 2-3 Meter hohen Pilze sehen wirklich fantastisch echt aus. Das ist alles so ein bisschen wie im Vergnügungspark.
Ja, natürlich, aber ich meine, das hat natürlich auch ganz viel, mit dem zu tun, was er uns dann eben präsentiert. Ich meine, die Pilze sind eines, aber das erste, was wir halt sehen von dieser Traumwelt, die ja irgendwann zumindest einer internen Logik halt folgt, ist ja eben diese offenkundig albtraumhafte Sequenz, in der hier Rosaline sich vorstellt, dass eben ihre Schwester von den Wölfen angefallen wird, aber vorher eben von ihren ganzen Spielzeugen. Dass da irgendwelche Puppen genauso überdimensional groß sind wie die Pilze und eben sie anfallen, das zeigt halt ziemlich deutlich eben, dass wir uns eben nicht in irgendeiner, weiß nicht, anderen Ebene oder sonst irgendwas befinden oder eben tatsächlich in irgendeiner Form von Vergangenheit, sondern eben tatsächlich in dem Traum von des jungen Mädchens. Und von dort ausgehend bleibt der Film halt weiterhin artifiziell, aber eben in sich logischer.
Ja.
Also da gibt es dann auf einmal, sag mal, es ist der wie soll ich sagen, das übernatürliche Element in Form von Leuten, die sich halt in Wölfe verwandeln, ist halt natürlich Teil der Geschichte, Teil des Genres, Teil der visuellen Darbietung, aber da ist kein Bruch drin, bis zu dem Moment, in dem Terence Stamp in seinem Rolls-Royce vorfährt. Was ziemlich großartig ist. Ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen.
Ich war auch überrascht, weil ich hatte ihn nicht auf dem Schirm. Ich glaube, es geht auch als Cameo durch. Denn ich glaube, wird, glaube ich, auch in den Credits, Opening Credits nicht genannt.
Ja, mir ist auch so, ja. Genau. Jedenfalls, aber da freute ich mich jetzt sehr. Aber das ist halt, aber das ist im Prinzip der, ich meine, er spielt ja auch irgendwie den Teufel, wie man ja aus dem Kontext halt erfährt. Aber wie gesagt, er ist halt von daher vielleicht auch rausgenommen aus dem Rest der Geschichte oder wie auch immer, auf jeden Fall dieser Einbruch, der Wahrnehmung außerhalb des Traums, möchte ich es mal nennen. Das ist aber das Einzige, was halt irgendwann später im Film das nochmal markiert.
Ja. Ich glaube, dir folgen zu können.
Okay.
Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, macht, ergibt, ist genau das irgendwie das Höchstmaß an sinnstiftenden Inhalten, die man aus den Filmen oder Schlüssen, die man aus dem Film ziehen kann. Ich fand das ganz gut ausgeführt, aber ich habe auch, glaube ich, irgendwann zu deinem Anschluss verloren. Das kann eigentlich auch an meiner zugedrückten Birne liegen. Die von ja, die gerade ein bisschen benebelt ist. Ich habe über all das, was du erwähnt hast, habe ich mich irgendwie auch gleichermaßen gefreut, fand ich auch gleichermaßen irgendwie reizvoll, was für mich so eine Schwäche des Films markiert, und ich kann leider irgendwie jetzt, glaube ich, nicht direkt an die Punkte anschließen, die du gerade genannt hast, ist irgendwie dieses, aber vielleicht an eine Sache, nämlich an die Episode, die Anfangsepisode, die du genannt hast, die du zitiert hast, ist die mit den überlebensgroßen Spielzeugen, die Rosalines Schwester angreifen, ist eben das, da ist eben diese episodenhafte Struktur des Films, die es mir so ein bisschen schwer macht, insofern, dass der Film für mich nicht irgendwie so einen klassischen Spannungsbogen oder Erzählbogen hat, der es mir irgendwie so leichter macht, irgendwie in die Handlung reinzufinden. Er setzt relativ früh an, so mit seinen inszenatorischen und narrativen Höhepunkten, und schmeißt dann immer irgendwie solche ja, Querschlägereien, wie jetzt auch der von dir genannte Auftritt von Terence Stamp, und dann tritt irgendwie noch eine mysteriös Mythologie überfrachtete Figur in die Handlung rein und verschwindet plötzlich wieder. Man weiß nicht, ob sie irgendwie jemals wieder eine Rolle spielt. Die meisten tauchen einmal auf und waren dann nie mehr wieder gesehen. Das hat mir so ein bisschen schwer gemacht, weil ich und für mich letztendlich dann auch den ganzen Film zu so ein bisschen zu so einem Thesenfilm oder zu so einem Ideenfilm verkommen lassen, als wirklich zu einer klassischen zu dem, was ich mir im weitesten Sinne unter einem Kinofilm vorstelle, was jetzt nicht zwangsläufig schlecht ist, aber Zeit der Wölfe damals wie heute empfinde ich so ein bisschen wie in eine Doppelstunde zur Schule gehen und was wirklich Interessantes machen und über wirklich interessante Themen sprechen und interessante Fragen aufwerfen, auch über Sachen, die du bereits erwähnt hast, die ich vielleicht habe fallen lassen, wie irgendwie das Erwachen von Sexualität und irgendwie diese freudsche Denkansätze und aber es wird nichts wirklich so bis zu Ende gedacht oder irgendwie so weit ausformuliert, dass man wirklich da irgendwie zu einem zufriedenstellenden Abschluss kommt.
Ja.
Davon abgesehen ist der Film toll. Abgesehen davon, dass er einen ständig und immer wieder unbefriedigt zurücklässt.
Okay, schön gesagt. Kann ich super nachvollziehen, ja. Aber ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob ich das von dem Film so erwarte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sag's ja immer wieder, ich glaube, zunehmend interessieren mich an Filmen weniger so handlungs- Also es ist das stringente Handlungs...
Oder gibt es das ähnlicher?
Ich möchte nicht sagen, dass ich das irgendwie komplett wegschiebe. Ganz im Gegenteil. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn das eben so sehr im Vordergrund ist. Ne? Wir hatten uns schon ein paar Mal über diese Spoiler-Manie unterhalten. Ich denke, wenn Leute Angst haben oder einen Film nicht mehr gucken wollen, weil sie wissen, was darin passiert, finde ich das ganz seltsam, weil das eigentlich nicht der Hauptgrund ist, warum man einen Film gucken sollte, finde ich jedenfalls.
In dem Fall von Comedy of Wolves gebe ich dir recht. Und es gibt natürlich auch Filme, deren einziger Reiz im Plot besteht.
Ja, natürlich, ja, sicherlich, natürlich, klar. Ja, sicherlich. Deswegen würde ich nämlich eigentlich gerade sagen wollen, also ich finde halt, und irgendwann später in der Diskussion würde ich ganz gerne nochmal auf das sexuelle Erwachen nochmal eingehen, weil ich glaube, das ist wirklich der wesentliche Punkt des Films. Aber eben dieses Thesenhafte finde ich eben halt, glaube ich, gerade spannend, weil eben zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war es eben eine Offenbarung geradezu. Sagen wir mal so, die tiefen psychologischen Ansätze von Grimmschen Märchen mal aufs Tablett gelegt bekommt. Also das ist einfach der Film ist von 83, oder?
84, ja.
84, okay. Also das heißt, dann habe ich ihn vermutlich das erste Mal gesehen so um 89, 90 rum oder sowas. Vermutlich, ja. Während das halt heute natürlich niemand mehr hinterm Ofen vorholt und völlig klar ist und natürlich auch gerne in den einzelnen Bearbeitungen der Märchenstoffe immer wieder betont wird, aber eben gerade natürlich diese sexualisierte vieler Märchenfiguren und ganz besonders natürlich der Wolf, das Tier im Manne und all das, war halt für mich, als ich das erste Mal gesehen habe, eben auch was völlig Neues. Und da, wie soll ich sagen, brannte mir so die eine oder andere Spule im Hirn halt irgendwie durch, dachte mir, Halleluja, hätte ich das früher gewusst. Ja, und ich glaube, das mag eben auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt sein, warum ich eben genau dieses, ich finde schon das Thesenhafte, ich finde das eine schöne Begrifflichkeit, warum ich das ganz gerne mag. Das muss auch nirgendwo hinführen. Es reicht einfach völlig, dass es dazu anregt zum Nachdenken.
Ja, tatsächlich. Und ich möchte den Film jetzt irgendwie auch dafür nicht abstrafen. Denn wenn es das ist, was er sein will, dann bitteschön, sehr gerne. Ich würde mit dem Film jetzt auch nicht zu hart ins Gericht gehen wollen, aufgrund seiner episodenhaften Struktur. Auch ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit darin, dass irgendwie ein Filmplot haben muss, der von A über B nach C geht und diese klassische 3- oder 5-Akt-Struktur aufweist. Aber ich verfolge eben, ich bin noch interessiert an Charakteren, die mich mitreißen. Und da ist der Film eben relativ
schwierig.
Schwach besetzt. Ich habe, er bietet unglaublich interessante Figuren, die aber, wie ich es bereits erwähnt habe, auch sehr schnell kommen und gehen und nie wieder gesehen waren. Die Protagonisten des Films, irgendwie Sarah bleibt, also Entschuldigung, Rosaline, gespielt von Sarah Patterson, deswegen, bleibt so ein bisschen so eine ambivalente, für mich nicht ganz klar umrissene Figur, aber das ist, glaube ich, auch eher so. Das passt auch zu ihrer Rolle. Also sie ist eigentlich die eher reagiert als irgendwie agiert in dem Film. Das, in die Rolle wird sie auch gedrängt, ganz bewusst. Die Großmutter ist so eigentlich die klassische Sympathieträgerin mit einer etwas diabolischen Ader, muss man sagen.
Wollte gerade sagen, ich finde sie sehr ambivalent.
Aber das sind eben noch so die aus.
Aber sie macht das großartig. Angela Lansbury ist super.
Ja. Auch eine Schauspielerin, der man, glaube ich, sehr, sehr viel Unrecht getan hat, weil ich glaube, rückwirkend sie nur noch mit der Fernseh-Hobby-Detektivin in Verbindung bringt und die irgendwie auch eine wunderbare Filmografie auf hat, voller toller Rollen. Ja. Nicht zuletzt ein Manchurian Candidate, für den sie, glaube ich, auch einen Oscar bekommen hat.
Okay.
Wo sie ganz toll war.
Ich denke ja bei ihr erstmal an der Hofnarr.
Ah, okay. Ich würde sagen, also die meisten. Ich weiß nicht, wenn ich ganz so tief in der filmischen Materie stecke, denke ich wahrscheinlich zuerst an Louise Fletcher in Mord ist ihr Hobby.
Vermutlich, ja.
Ja, aber ich finde sowieso die ganze Besetzung des Films wirklich, wirklich richtig toll. Deswegen habe ich es auch so stellenweise bedauert, von den Figuren nicht mehr sehen zu dürfen, wie Terrence Stamp nur kurz sehen zu dürfen. David Warner eigentlich auch nur so in so einer Rolle da am Rande zu gehen, zu sehen und dergleichen, also mich, aber zum Punkt, die Thesenfilm episodischen, warum ich das Ganze nicht so mitreißt, ich habe es eben da so ein bisschen bedauert, weil das für mich sind die Thesen, die der Film eben aufstellt oder die Punkte, die er eben so vertritt, auch so eine Art des emanzipatorischen Denken, des Feminismus, Version 1.0, die sich so ein bisschen überholt hat im Laufe der Jahrzehnte, das kann man dem Film nicht vorwerfen, der Film ist von 84, basiert, glaube ich, auf Kurzgeschichten, die in den 70er Jahren geschrieben wurden, es ist vollkommen klar, dass jetzt irgendwie viele der genannten, irgendwie verfilmten Thesen hier, nämlich irgendwie das wölfische Mann und halt dich von den Männern fern und so weiter, die da aufgestellt werden und irgendwie schlag dich alleine durch Mädchen, irgendwie so ein bisschen naiv noch sind oder auch wenn sich sie nicht selber hinterfragen. Aber sie dürfen natürlich genannt werden. Nichtsdestotrotz vermisse ich irgendwie eine Figur, die mich so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, okay, hier, bleib bei mir bist du sicher, lehn dich an mir an und folg mir in diese Welt.
Ja, aber ich glaube, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es eben diese Figuren nicht gibt in diesem Film. Weil eine der These lautet, dass es sie eben auch per se nicht gibt.
Ja.
Dass eben die ganz klassischen Charaktere, und ich bin mir mit der Feminismus-Theorie gar nicht mal so super, also da bin ich nicht zu 100% von überzeugt, dass das eben so in der Basis der Thesen halt liegt. Ich habe eben eher so das Gefühl, dass es eben um diese ganzen freudschen, unterbewussten, sexuellen Dinge geht, ehrlicherweise. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie positiv oder negativ sind. Ich glaube, dass es sind ja Erzählungen in Erzählungen. Und dass eben oftmals zum Beispiel die Moral völlig auf der Strecke bleibt. Also die Erzählungen, vielleicht mag das auch das sein, was du meinst, ich weiß es nicht so genau, aber dass die Erzählungen nirgendwo hinführen. Du hast halt keine Moral, wenn Stephen Rear nach keiner offenkundig 5 Jahren oder was auch immer dann wieder zurückkommt und ihm der Kopf abgehackt wird.
Ja.
Und eigentlich ist nicht mehr großartig was passiert, außer dass er sich in Wolf verwandelt hat.
Ja, ja.
Seine Quasi-Frau ist irgendwie auch nicht besser dran. Also da fehlt einfach ein bisschen. Da fehlt eben tatsächlich der erhobene Zeigefinger, den man eben aus Grimmschen Märchen kennt. Und
wenn ich dich richtig verstehe, dann geben es die Geschichten, die erzählt werden, eigentlich selber nicht her. Werden die nicht kontextualisiert durch irgendwie diese Worte von der Großmutter, die dann schöne in Reimform gesprochene Verse oft ablässt über irgendwie das Böse im Mann und was man sich irgendwie Mädchen weiche nicht vom Wege ab und so weiter. Wenn die das nicht sagen würde, geben die Geschichten selber den Wohnt nicht inhärent diese Thesen inne, oder?
Genau. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, also ich habe das Gefühl, die sind einfach nur wie sagt Frankenfurter, Erotic Nightmares. Mehr ist das nicht tatsächlich. Ich glaube, es geht wirklich, aber auch nicht weniger. Weil ich glaube, das ist schon ganz, 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 ganz wichtig, dass eben genau diese Komponente des gleichzeitig davon erregt werden und aber auch Angst haben. Eben genau in dem Alter, in dem eben hier das träumende Mädchen sich befindet, glaube ich, einen ganz, ganz wesentlichen, ganz, ganz wesentliche Richtung, ganz, ganz, ganz wesentlich richtungsgebend ist innerhalb der kleinen Geschichten, die erzählt werden. Und wenn, ich möchte mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber wenn man die Schlusssequenz sich dazu anguckt, dann könnte man ja tatsächlich eben davon ausgehen, dass es etwas Positives ist, dem nachzugeben. Was ich uns auch ziemlich cool finde, ist, dass der Jäger, der klassische Jäger im Märchen letztendlich selber der Wolf ist. Das fand ich ziemlich cool. Dass seine Verwandlung, die ja auch nicht sehr schön ist, also ganz im Gegenteil, aber letztendlich doch positiv bewertet wird und eben nicht gruselig. Und ich meine, letztendlich wird ja nicht mal für den Mord, wenn man es so nennen möchte, an der Großmutter irgendwie bestraft. Ich meine, nö. Ihr Kopf zerplatzt als was ist das, wie Wachs oder Porzellan oder sowas in der Richtung, ne? Also davon Mord zu sprechen, ist vermutlich auch schwierig. Aber es ist eben, ja, also du merkst, was ich für Probleme habe, auch tatsächlich die Sachen eben auf den Punkt zu bringen. Ich hätte aber, ich glaube, der Film würde mir wirklich Spaß machen, noch mehr in die Tiefe zu gehen und mich ernsthaft mit genau all diesen Fragen halt mal zu beschäftigen und darüber irgendwie eine Hausarbeit zu schreiben oder sowas. Ich glaube, der würde es hergeben.
Ja, ich glaube, der bietet sich insofern auch wirklich gut an für ein schönes irgendwie Essay oder eine wissenschaftliche Arbeit, dass man den irgendwie dann, weil er eben diese episodenhafte Struktur hat und jemand dann wunderbar in so Kapitel aufteilen könnte. Ich glaube, was uns auch, glaube ich, teilweise so also mir zumindest die Analyse ein bisschen schwierig macht, ist immer dann tatsächlich, weil ich den Film immer in Gänze betrachten will. Ich tue mich schwer damit, irgendwie einzelne Episoden rauszunehmen. Das wäre dann irgendwie, wenn ich dazu ein YouTube-Video machen würde, dann wäre das irgendwie the 10 most awesome moments oder so. Andererseits, ich meine, es ist für mich kein Maßstab für die Qualität eines Films, ob er irgendwie 10 awesome moments hat. Und aber Zeit der Wölfe ist für mich so ein bisschen nach der Prämisse 30 Jahre vor YouTube inszeniert, zumindest irgendwie gefühlig, so von wegen, wir haben da irgendwie wirklich gute Ideen und tolle Spezialeffekte und wir müssen dies und das unterbringen. Ich meine, man muss ja sagen, auch der Film ist offiziell eine Adaption von zwei Kurzgeschichten von Angela Carter. Er hält sich aber irgendwie nur, glaube ich, sehr wenig mit irgendwie Bezügen zum Originaltext auf. Ich glaube, der Großteil von dem, was dann von Angela Carter da drin steckt, findet sich tatsächlich in diesem Epilog.
Hat sie nicht selber an dem Skript gearbeitet? Mir war so.
Ja, sie hat mitgearbeitet, aber es ist, ich glaube, nicht konkret nimmt der Film nur Bezug auf zwei ihrer Kurzgeschichten. Er erzählt aber sehr, sehr viel mehr Episoden. Ich glaube, man hat auch, am Ende stehen immer zwei Namen auf dem Bildschirm. Da steht dann irgendwie, im Drehbuch haben Neil Jordan und Angela Carter mitgeschrieben. Ich kann mir aber irgendwie auch gut vorstellen, dass man schon ganz bewusst hier den Weg gegangen ist bei der Produktion und hat gesagt, okay, lass uns doch mal irgendwie diese ganzen Botschaften, die Thesen und die Moral, die da drin steckt, so ein bisschen abschwächen zugunsten irgendwie doch ein bisschen so einfach Kinovergnügen. Und mit schön viel Effektmacherei und tollen Kulissen und vielen Masken und ja. Du merkst schon, ich komme noch viel weniger auf den Punkt als du. Ich tue mich heute wie damals irgendwie schwer mit dem Film. Er hat Momente unglaublicher Schönheit, die mich unglaublich mitreißen. Insbesondere so die letzten 6, 7, 8, 10 Minuten mit dem jungen Wolfskind, mit dem jungen Wolfsmädchen, dass das angeschossen wird und dann wieder noch. Gehört für mich so wirklich zu den schönsten Momenten des Kinos der 80er Jahre. Also ich habe wirklich auch, das ist auch so wirklich eine Szene, die ich jetzt 2 oder 3 Mal wiedergesehen habe jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast, weil sie mich einfach so bewegt hat, weil sie wunderbar inszeniert ist, toll vertont, tolle Musik von George Fenton und Masken sind toll und dann irgendwie dieser Voice-Over, der so quasi in die Abspann-Credits reinzieht, die Mädchen war ich vom Wege nicht. Jedem Wolf wohnt ein Mann inne und so.
Das ist schon toll. Ja, wobei ich allerdings ehrlich sage, dieses Zitat eben empfinde ich ja, also das ich empfinde das als
Feminismus-Version 1.0 habe ich es gedacht.
Nee, ja, aber ich empfinde das eigentlich gerade mit den Sachen, die halt kurz vorher gezeigt werden, als selbstironisch. Das ist, ich glaube nicht, dass das tatsächlich die Aussage ist. Weißt du?
Ja.
Ich glaube ganz im Gegenteil, es ist einfach nochmal die Rückführung. Es ist ja ein Zitat eben aus Le Petit Chaperon Rouge von hier Charles Perrault. Und das weiß ich aber nicht aus dem Kopf, das habe ich gerade nachgeguckt. Jedenfalls.
Ich war kurz beeindruckt.
Ja. Deswegen habe ich nochmal dazu gesagt. Aber auf jeden Fall, genau, das ist im Prinzip nochmal die Rückführung auf die Ursprünge des Films, die eben nun mal im klassischen Märchen liegen. Und ich glaube, dass der Film sich eher die Mühe macht, nachzusehen und vielleicht vermutlich wirklich nicht bis zum Ende durchzudenken oder zumindest nicht zu Ende zu erklären, aber was diese Ursprünge eben tatsächlich zu bedeuten haben, tiefenpsychologisch. Und was ich entwicklungshistorisch oder was auch immer.
Ja.
Ja. Und von daher habe ich nicht das Gefühl, dass das eben der von mir erwähnte erhobene Zeigefinger ist, sondern ich glaube eben eher, dass da nochmal bewusst wird, dass sie sich bewusst sind, wo sie herkommen und was sie eigentlich gesagt haben.
Ja. Ich war jetzt viel zu kritisch mit dem Film und wir kommen so langsam, glaube ich, zum Ende unseres Gesprächs, weil ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie anfangen, ein bisschen im Kreis zu drehen, da habe ich zumindest das Gefühl, aber ich glaube, so mein grundsätzliches Problem, irgendwie abseits der fehlenden Empathie mit den Figuren, die auch alle sehr, sehr, das sind ja alles Archetypen, das sind ja alle, die tragen ja auch keine Eigennamen, der Vater ist der Vater und die Mutter ist die Mutter und dann gibt es nur den Jäger, den Namenlosen und
ja, absolut richtig.
Das archetypische Figuren, die da gezeigt werden. Und was mich abseits ist eben dieses ganzen Mangels an Empathiefaktor, Möglichkeit zur Empathie stört, ist eben auch, dass ich glaube, was du auch in anderen Worten beschrieben hast, ist eben dass die Thesen und die Botschaften, die Moral, die der Film formuliert, wirklich entrückt sind teilweise von den Bildern. Da habe ich schon das Gefühl, da treffen einfach zwei Welten aufeinander. Da ist Angela Carter, emanzipierte Autorin, die ihre Botschaften unterkriegen will, die auch aktiv an der Produktion des Films beteiligt ist und die auch, glaube ich, durchaus einige Bestseller geschrieben hat. Also es war durchaus, ich glaube, Angela Carter war der bekanntere Name zum Rahmen des Marketings des Films damals als Neil Jordan, der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einen Film vorher gemacht hatte.
Richtig,
ja. Also es war, glaube ich, eher, ich glaube, primär ein Angela Carter Film, bevor es ein Neil Jordan Film war, zumindest so in der Öffentlichkeit. Und dann sind eben ihre Inhalte und dann sind da die Bilder von Neil Jordan und seinen Set-Design und seinen Maskenbildern und die sind eben teilweise auch extrem für mich stark entrückt von dem, was Angela Carter da erzählen will. Da sehen wir dann eine wirklich spannende, toll inszenierte, sehr unterhaltsame irgendwie Werwolf-Episode und dann sehen wir Granny oder die Stimme aus dem Off, die uns da Sachen erzählt, die ich nicht darin gesehen habe, die wir gerade eben gesehen haben.
Aber vielleicht mag das natürlich auch genau der interessante Punkt sein. Ich meine, die weibliche Sicht eben durch Angela Carters Vorlage und die männliche Sicht durch den Regisseur, der das bearbeitet hat.
Mhm.
Ja. Also so oder so, ich finde ihn halt immer noch sehr faszinierend. Und eben, wie du schon ganz richtig gesagt hast, an vielen Stellen wunderschön. Ich wünschte, er hätte mich halt nochmal so ins Mark getroffen wie damals, aber ich vermute mal, das geht nicht, weil man einfach nur mal nicht in den gleichen Fluss zweimal steigen kann.
Vielleicht trifft dich der zweite Film heutigen Abend etwas mehr. Also so ins Mark oder Bein oder sonst wohin. Wir sprechen über
ins Auge? Werwolf. Vielleicht?
Ins Auge, ja. Der Werwolf von Tarker Mills, im Original Silver Bullet, nach einer Stephen King Kurzgeschichte, ist fehlerhaft, wird oft so genannt. Es ist eine Novelle. Ich habe es nämlich damals gelesen. Ist, glaube ich, gut 100 Seiten stark und irgendwie ganz nett, aber irgendwie auch so die Art von Stephen King Literatur, die man dann auch relativ schnell wieder vergisst. Was, glaube ich, für den Großteil des Werks des Meisters zutrifft, zumindest meinerseits. Also da gibt es irgendwie, glaube ich, nur 3-4 Titel, die mir wirklich langfristig, die sich mir ins Gedächtnis eingebrannt haben.
Wie ich immer wieder erzähle, die einzigen beiden Bücher, die ich tatsächlich von ihm gelesen habe, sind S und Misery.
Nein. Das sind auch nicht die schlechtesten.
Auf jeden Fall.
Das Jahr des Werwolfs. Ich glaube, The Cycle of the Werewolf. Was das war, weiß ich nicht. Aber so heißen zumindest die Novelle von King, erschien, glaube ich, 83. Die Verfilmung ist aus dem Jahr 1985. Ja, auf jeden Fall so eines der Jahre, Anfang, Mitte der 80er, die man so bezeichnen kann, die man so mit in diesen Kreis schließen kann, der absoluten Zenits der King-Verfilmung. Ich glaube, das war schon wirklich so der Zeitpunkt, an dem die Produzenten daran gingen, sich so irgendwie so die zweite oder dritte Garde von Kings Schaffen anzusehen und zu sagen, okay, was können wir da denn noch machen? Die ganz großen Hits waren schon verfilmt seitens Brian De Palma und Stanley Kubrick und einige andere bekannter Menschen. Und dann hat man, ich glaube, einen Regisseur namens Daniel Attias oder Dan Attias. Ein mir nicht geläufiger Name. Damit betraut Silver Bullet zu verfilmen.
Nachdem sie den anderen gefeuert hatten, ne?
Ja, richtig. Und wer war das, den sie gefeuert hatten?
Ich hab's nicht mehr im Kopf. Aber was ich ja interessanter finde, ist eben genau, was du sagst, dass eben die Dino De Laurentiis, der uns ja viele, viele Male schon untergekommen ist, sich ihm auch hier wieder die Rechte in den Nagel gerissen hat. Um wieder schnell verfilmen zu können.
Wir beginnen mit der Plot-Inhaltsangabe, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt von der OFDB, wie immer, beziehungsweise von Platzhalter-Account, also ein gelöschter Username aus dem Jahre 2001, der da schrieb: Zu Werwolf von Tarker Mills. Beim letzten Vollmond des Frühlings 1976 beginnt in Tarker Mills das große Sterben. Eines Morgens liegt der Kopf des stadtbekannten Säufers Arnie auf den Eisenbahngleisen des Ortes. Der Sheriff glaubt an einen Unfall, aber schon bald wird eine Schwangere zerfetzt und der junge Brady in Stücke gerissen. Eine Bürgerwehr durchkämmt den Wald nach der Bestie und kehrt mit halber Mannschaft nach Hause zurück. Punkt, 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 wie es bei der OFDB so üblich ist. Und das bedeutet dann wohl, die Handlung geht danach noch weiter. Nicht nur irgendwie das Produktionsjahr ist so typisch für Stephen King Verfilmungen. Die meisten von ihnen finden sich irgendwo zwischen 1982 und 86, habe ich immer vage im Gefühl gehabt. Auch was so die Besetzung betrifft und die Charaktere, die wir da wieder treffen und die Plotstruktur und das Kleinstadt-Setting ist eigentlich alles so archetypisch für King. Deswegen hat es mir irgendwie zumindest so auf dem Papier schon mal Spaß gemacht, als ich das gelesen habe. Ich habe den Film zuvor noch nicht gesehen. Du hast ihn schon mal gesehen.
Ich hatte ihn schon mal gesehen, das ist ewig her,
wo gesagt habe.
Genau. Vor doch relativ langer Zeit muss ich den mal gesehen haben.
Die große Ernüchterung jetzt bei der neunten Sichtung oder genauso schlecht oder gut wie damals?
Das ist eine ganz schwere Frage.
Damals warst du wie alt? Teenager?
Also vermutlich ein bisschen älter. Ich erkannte Everett McGill schon. Das heißt, ich muss also schon Twin Peaks gesehen haben. Weil ich hatte, vor Twin Peaks habe ich durchaus Dune gesehen und ich hatte auch, am Anfang war das Feuer gesehen, aber aus beiden Filmen hätte ich ihn nicht erkannt. Von daher, also ich kannte Everett McGill, ich konnte mich nicht erinnern, dass Corey Haim drin ist. Was erstaunlich ist, ehrlicherweise. Also ich muss den irgendwann, keine Ahnung, Anfang der 90er mal gesehen haben, ja, im Fernsehen vermutlich. Ich glaube, ich fand ihn damals schon jetzt nicht unbedingt eine der brillantesten King-Verfilmungen oder Filme, aber unterhaltsam. Und ich glaube, das möchte ich auch heute immer noch genauso sagen. Der Film hat echte Momente, aber ich glaube nicht, dass die Momente da liegen, wo Horrorfilmfans sie vermuten würden.
Ja, ja.
Weil tatsächlich, ich glaube, alles, was wirklich mit dem Werwolf zu tun hat, finde ich größtenteils unfreiwillig komisch, nicht besonders gut gemacht, wenn auch teilweise mit sehr interessanten Ansätzen. Und eher uninteressant im Vergleich zu anderen Aspekten, die eben natürlich einfach diese so klassisches King-Drama halt sind. Also der alkoholkranke Onkel, ja. Die Dörfler, die halt dann irgendwie quasi mit Fackeln und Mistgabeln losziehen.
Ja.
Und weiß nicht, der von der Gesellschaft irgendwie ausgeschlossene Junge mit handfesten, auch körperlichen Problemen und all sowas. Das sind ja so Sachen, die halt immer wieder mal auftauchen in diesen ganzen Geschichten. Und ich glaube, genau in diesen Punkten ist der Film tatsächlich recht stark sogar.
Ich finde auch, also ich muss auch sagen, ich habe keine irgendwie nostalgische Verbundenheit zu dem Film und ich glaube, das ist ein Manko bezüglich des einfach Unterhaltungswerts, den Silver Bullet so leisten kann. Also, weil ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich mich mit großem Vergnügen durch den Film gesehen habe, aber er hat schon stellenweise Spaß gemacht. Ich glaube, uns geht's da ähnlich. Also wir macht die Entdeckung dieser für Stephen King Verfilmung sehr, sehr typischen Erzählmuster, Figurenmuster, einfach das Entdecken solcher Elemente, sehr, sehr viel mehr Spaß, als mich irgendwie auf den Plot zu konzentrieren oder irgendwie mich für die Effekte begeistern zu können, die jetzt, naja, irgendwo so zwischen okay und mau sind, die Handlung auch eher unoriginell. Tatsächlich finde ich so die Art der Inszenierung und die Art der Figuren, die wir da eben sehen. Ich meine, bei sehr, sehr viel interessanter und sehr, sehr viel amüsanter, aber nicht im Sinne von ich fühle mich irgendwie belustigt und mache mich über die Figuren lächerlich, sondern es erfreut mich einfach, dass ich irgendwie so genau meine Erwartungshaltung an typischen Stephen King Plot oder Stephen King Erzählweise erfüllen. In Stephen King Geschichten gibt es ja meistens keine Charaktere, es gibt Typen. Es gibt da, wie du es schon umschrieben hast, es gibt die meisten Figuren lassen sich auf eine sie prägende Charaktereigenschaft reduzieren. Der Krüppeljunge, der saufende Onkel, der Emo-Sheriff, der, weiß nicht, der cholerische, aufgebrachte Mob da Anführer. Also, das macht einfach Spaß, das irgendwie zu sehen. Und ich glaube, macht es auch fast unmöglich für ein sehr viel jüngeres Publikum als wir es sind, irgendwie diese Art von Film noch so zu genießen, glaube ich, wie wir es können. Weil ich glaube, es gehört so eine gewisse Kenntnis auch des Genres, des Genre-Kinos dazu und auch einfach von Stephen King, um das so auch so identifizieren zu können. Ich glaube, für die meisten Zuschauer heute, wenn sich das den 16-Jähriger anguckt, der wird einfach nur sagen, das ist platt. Schlecht getrickst und platt und langweilig. Ich finde es charmant, wirklich charmant. Und das meine ich irgendwie durchaus positiv, wenn auch der Film mich jetzt nicht restlos begeistert hat. Und ja, Corey Haim, Gary Busey, Everett McGill, hier Big Ed aus Twin Peaks, hast du schon erwähnt, Terry O'Quinn, der Stepfather persönlich in einer Nebenrolle als Sheriff, auch die Besetzung ist so wunderbar, wirklich aus dem Pool der 80er Jahre, der 80er Jahre Talentschuppen irgendwie gegriffen und weg warme Erinnerungen an diese Zeit, die Zeit meiner Kindheit, ehrlich gesagt.
Hallo?
Hallo, ich bin noch da.
Du bist noch da, okay.
Haben wir so wenig zu sagen zu dem Film, dass wir jetzt schon aufhören, nachdem wir gesagt haben. schöne King-Plot-Elemente.
Nette nee, du, ich hab dich einfach gerade nicht gehört.
Oh, okay.
Ja, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass irgendwie du gerade wieder per Skype warst oder sowas.
Hm. Auch das sollte ich mir die Mühe machen, wird rausgeschnitten.
Ja, wirklich. Vermutlich eine gute Idee. Ich hoffe aber tatsächlich, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu zu sagen hast, um mir vielleicht ein paar Vorlagen zu geben.
Es ist so, das ist der Punkt, der mir im Film immer meist Vergnügen gemacht hat, dieses stereotypische für diese Art von King-Verfilmung zu genau diesem Zeitpunkt in der Hollywood-Filmgeschichte ist auch immer das, was mir am meisten Kopfschmerzen bereitet. Und das macht den Film natürlich auch auf der anderen Seite unglaublich vorhersehbar, unglaublich schematisch, unglaublich irgendwie quasi schon bis zum Ende durchformuliert im Kopf des Zuschauers, eigentlich schon in Minute 5. Es gibt so ein paar Sachen, die mich ein bisschen aus dem Tritt gebracht haben, die möchte ich irgendwie auch gleich noch erwähnen. Vielleicht kann man da auch irgendwie nochmal ein bisschen analytischer ansetzen. Aber die meisten Sachen sind eben quasi schon so vordefiniert. Man weiß ziemlich genau, worauf es hinausläuft. Das hat wahrscheinlich der Truckenbold-Onkel sich wandeln wird zum besseren Menschen oder es zumindest versucht. Genauso das geschieht dann eben auch. Die titelgebende Silver Bullet ist jetzt, so wie es bei King oft ist und seinen Titeln, hat auch wieder ein Wortspiel. Das ist nicht die Silberkugel, die den Werwolf zum Erliegen bringt, sondern es ist eben dieser Motor angetrieben, später irgendwie, glaube ich, sogar Düsen angetriebene Rollstuhl. Das ist irgendwie auch alles ganz lustig und haha, wie komisch. Und aber eben auch alles so, wie schon in ähnlichen Variationen in anderen King-Büchern, Short-Stories und Verfilmungen auch schon tausendfach erlebt. Und das funktioniert irgendwie alles ganz gut. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen sehr, sehr, sehr faul in seiner Erzählstruktur, ein bisschen sehr, 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 sehr vorhersehbar, aber alles schön und gut. Und dann, so in einigen Punkten trifft der Film, und ich kann mich nicht mehr so gut an die Novelle erinnern, ich weiß nicht, wie es da ist, so ein paar sehr komische Entscheidungen. Zum Beispiel, den Film nicht in der Jetztzeit spielen zu lassen, sondern eben aus der Perspektive des Films, also 1985,
ja,
9 Jahre zuvor spielen zu lassen, im Jahr 1976, was erstmal so ein, finde ich, ein relativ beliebig gewählter Zeitsprung ist, denn er ist nicht wirklich profund genug, um irgendwie, sagen wir, in den Kostüm oder in den Set-Design irgendwelche Unterschiede hervorzuheben, so von wegen, ach, ich erinnere mich noch damals, als wir klein waren, vor Jahrzehnten und so war das damals, das ist irgendwie, spielt ab in einer relativ nahen Vergangenheit, was mich aber erstmal per se nicht gestört hat, sondern für mich einfach nur ein bisschen kurzzeitig irritierend oder beliebig wirkte, als ich gemerkt habe, dass eigentlich dieser Faktor, dass der Film 76 spielt und nicht im Jetzt des Films, sondern 85, eigentlich keine Auswirkung auf die Handlung hat. Weil all das, was passieren konnte in einem Film, konnte genauso 1985 geschehen.
Ja.
Aber da hat man sich eben auch dazu entschieden, den Film stellenweise mit so einem deskriptiven, erklärenden Voice-Over zu unterlegen von Martys, also Corey Hames älterer Schwester Jane, die im Film von Megan Follows gespielt wird. Und das fand ich sehr merkwürdig und auch irgendwie der schaurigen Atmosphäre des Films sehr abträglich.
Tja.
Zum Beispiel, als sie die Silberkugel schmieden dann und er geht dann irgendwie zu diesem Schmied und es ist irgendwie wohl dieser irgendwie, es wird so ein bisschen mythenwoben verklärt, dieser Waffenschmied, der macht das schon seit Jahrzehnten und er kennt seine Kunst, ein Meister seines Fachs. Und dann kommt plötzlich aus dem Off diese Stimme, die irgendwelchen banalen Stuss erzählt, die genau das erzählt, was wir gerade auf der Leinwand sehen. Und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert.
Seltsam, ne? Aber ich frage mich, ob das irgendwie, keine Ahnung, ob das irgendwie an die Art und Weise erinnern sollte, wie Stephen King seine Bücher schreibt vielleicht oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich überlege hier nur gerade so ein bisschen blauer, weil ich muss halt natürlich ganz massiv denken an Stand By Me zum Beispiel oder eben auch an die Verfilmung von S.
Ja.
Wo eben, sagen wir mal, einfach auch die Vergangenheit an sich im wichtig ist, im Gegensatz zu hier, zu Silver Bullet, wie du schon ganz richtig sagtest, aber eben, wo man eben auch bekannte Schauspieler hatte, die eben das in der in der maßgeblichen Gegenwart erzählen, um dann halt irgendwie in die Vergangenheit zu schwenken, um irgendwas zu haben, was halt relevant ist für unsere Gegenwart oder irgendwas. Und das ist eben, weil das eben alles nicht stattfindet, also aber trotzdem gemacht wird, als ob es stattfinden würde, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das vielleicht einfach auch unreflektiert übernommen wurde oder so. Ich weiß es nicht.
Ja, die Gründe sind mir auch schleierhaft. Das ist auf jeden Fall ein Film, der, wenn die Produktionshistorie, die man so online nachlesen kann, nicht lügt, schon in enger Zusammenarbeit mit King stattfand, aber das will ja nicht unbedingt viel heißen. Ich meine, der Mann selber ist für, glaube ich, einen der absolut schlechtesten King-Filme überhaupt da. Maximum Overdrive verantwortlich auch als auch auf dem Regiestuhl, der hat auch das Drehbuch dazu geschrieben. Also sollte man irgendwie der Tatsache, dass er am Drehbuch mitgearbeitet hat und selber sich quasi auch an der Auswahl des Regisseurs beteiligt hat, nicht so viel Bedeutung beimessen.
Nein. Kann man glaube ich nicht so sagen.
Ja. Ich will nicht nur rummehren, denn ich muss ja ehrlich sagen, ich sehe mich auch so ein bisschen in der Verpflichtung. Wir haben nicht es irgendwie recht zu machen. Das hat sich irgendwie spätestens mit der Bond-Reihe gezeigt, dass wir, glaube ich, so ziemlich jedem auf die Füße getreten sind, der irgendwie meint, Bond-Filme zu mögen, indem wir öfter Sachen geäußert haben, die, glaube ich, gegen die allgemeingültigen Weisheiten gehen, nämlich dass Film XY viel, viel schlechter ist, als unsere Hörer es möglicherweise in Erinnerung haben. Und ich möchte es auch nicht die Nostalgie bedienen unserer Hörer, aber ich möchte der Vollständigkeit halber erwähnen, es haben tatsächlich, als wir den Film angekündigt haben, uns auf Facebook und auch irgendwie was dazu getwittert haben, viele Leute sehr positiv geäußert, so von wegen, ja, Lieblingsfilme aus Kindheitstagen, und ich habe mich so darüber gefreut. Unser lieber Freund Max hat sich den explizit gewünscht, schon seit sehr, sehr langer Zeit, und offensichtlich damit auch, glaube ich, eine andere Art von Verbundenheit, als wir sie jetzt haben.
Ja.
Deswegen möchte ich zumindest dahingehend noch ein, zwei positive Sachen, die ich wirklich mag an dem Film. Ich war darüber überrascht, wie relativ konsequent er ist in der Darstellung dieser Werwolf-Morde. Also während der Film ästhetisch, was komisch ist, denn er ist in Scope gedreht, also in wirklich Breitbandformat, also sehr untypisch eigentlich auch für die Zeit.
Ja.
Obwohl er trotz dieses Scope-Formats ein bisschen zu einer etwas preiswerteren Fernsehästhetik neigt, sind diese ganzen Mordszenen des Werwolfs sehr, sehr hart und sehr, sehr konsequent so in ihrer Darstellung dieser Gewaltakte gedreht. Und das erinnert, ist gar nicht so typisch für dieses in der Hinsicht oft sehr, sehr glattgebügelte US-Kino, zumindest der 80er Jahre, wo man ja sehr darauf bedacht war, eigentlich alles in Grund und Boden zu zensieren, was jetzt ein bisschen über wir zeigen mal ein paar Einschusslöcher hinausgeht. Also, dass sich das ein bisschen liberalisiert hat, das kam dann erst sehr, sehr viele Jahre später. Also, wenn man sich im Vergleich dazu zum Beispiel so einen Freitag der 13. aus der Zeit ansieht, sind die vergleichsweise harmlos zu einigen, was man hier in Silver Bullet sieht. Also, da werden dann irgendwie Rücken aufgeschlitzt und Menschen nicht nur vom Wolf zerfetzt, sondern irgendwie auch noch gleich erdolcht zusätzlich, wie dieser eine Mord da im Gewächshaus, den ich sehr, sehr gut gemacht fand.
Ja.
Und ja, da fliegt schon mal so ein Kopf, und das ist schon relativ harte Kost. Aus den Händen von Carlo Rambaldi.
Ja, da hatte ich mich auch sehr, sehr drüber gewundert. Das hatte ich auch nicht mehr so in Erinnerung, aber das muss auch nichts heißen. Vielleicht habe ich ihn auch in einer fernsehgeschnittenen Fassung gesehen. Das würde ich jetzt nicht mal ausschließen wollen. Was mich halt eher wundert, sind eben diese, weil du hast ein paar von den sehr schönen Werwolf-Effekten halt auch erwähnt gerade, aber der Großteil findet ja dann doch eher damit statt, dass man von dem Werwolf nur die Pranke und den Arm sieht und er mit irgendwelchen Prügeln halt auf seine Opfer eindrischt. Was sehr seltsam ist, ehrlicherweise. Was eine merkwürdige Entscheidung ist, auch gerade halt in dem Genre an sich. Weil so mal das mit Kopf ab und Rücken aufschlitzen und so, das in gewisser Weise erwarte ich das, vielleicht nicht in der Heftigkeit, aber ne, wenn es halt um so einen Wolf geht, dann möchte ich schon sowas gerne auch mal sehen. Aber eben sagen wir das den Barbesitzer, im Übrigen gespielt von Joe Cabot höchstpersönlich aus Reservoir Dogs, fand das sehr lustig. Lawrence Tierney. Jedenfalls mit seinem eigenen Baseballschläger zu erschlagen, fand ich irgendwie sehr, sehr seltsam. Und das ließ mich ehrlicherweise vermuten, dass da irgendwie was anderes hintersteckt. Ich meine, ich hatte das auch gerade auch schon mal gesagt. Ich hab irgendwie so das Gefühl, dass hinter dem ganzen, hinter der ganzen Story irgendwas anderes lauert, wie das ja bei Stephen King oftmals ist. Und deswegen finde ich halt oftmals eben auch Stephen King Auflösungen immer so schade, weil es größer wirkt, als es dann letztendlich ist. Dann ist es halt tatsächlich wirklich nur irgendwas Übernatürliches. Vorher wirkt es viel bedrohlicher. Hier habe ich halt einfach so das Gefühl, dass vielleicht irgendein Element vergessen wurde. So kommt mir das vor. Wie die Sache mit der Stimme aus dem Off, die nirgendwo hinführt, ehrlicherweise. Von dir erwähnte Sache mit der zeitlichen Verschiebung, die nirgendwo hinführt. Und ich habe halt das Gefühl, diese Idee, dass das eben vielleicht doch kein Werwolf ist, sondern eben ein Psychopath, ein irrer Killer, wird ja etliche Male erwähnt. Ich meine, es geht ja die ganze Zeit darum, dass eben Uncle Red hier Corey Haim nicht glaubt. Marty nicht glaubt. Und eben annimmt, dass es halt ein Psycho-Killer ist. Aber das führt halt nirgendwo hin, weil es ist ja ein Werwolf. Und so, ja, ich habe das Gefühl, da knirscht irgendwas im Gebälk. Das ist schwierig.
Ja, ich bedauere es gerade, dass ich die Novelle von King nicht mehr so gut im Kopf habe. Aber ich habe irgendwie auch, also so, ich kann auch das Gefühl nicht abschütteln, dass man da versucht hat, einer relativ geradlinigen, stringenten Horror-Story irgendwie durch eben Einführung dieser ganzen narrativen Elemente, inszenatorische Elemente wie diesen Voice-Over und die Verlegung irgendwie in die 10 Jahre, 9 Jahre zurückliegende Vergangenheit und dergleichen. Ja, und klar, dieses falsche Fährtenlegen auch, woran der Film relativ lange festhält, wobei es natürlich dem Zuschauer schon nach ungefähr 2 Minuten klar ist, wenn er irgendwie die Mordszene an dem Surfer Arnie sieht, dass er eben kein Psychokiller umgeht. Man hält da dann sehr, sehr lange fest und auch schon lange über den Punkt hinaus, wo das noch irgendwie einen Spannungseffekt mit sich bringt. Also das ist Film scheint sich stellenweise was abzumühen, zu sagen so, ja, aber wer weiß, vielleicht steckt da noch was anderes hinter, womit ihr alle nicht rechnet. Ach, ja. Nee, doch nicht. Also, und unterm übrig bleiben, ich im Englischen sagt man, glaube ich, nennt man das irgendwie Tropes, so diese Standard, diese schematischen Elemente, diese Standardelemente, standardisierten Figuren und Plot-Elemente, aus denen sich irgendwie so ein Film zusammensetzt, die einfach irgendwie Spaß machen, weil sie eben einfach so eine Erwartungshaltung bedienen, aber das ist eben auch irgendwie alles, wie ich schon sagte, das Schönste und irgendwie das auch das Ärgerlichste an dem Film ist, dass er eben darüber hinaus eigentlich nicht viel anderes macht, was interessant ist und immer wenn er versucht, anders zu sein, also mit seinem Voice-Over da von Jane, dann fällt er wirklich auf die Nase. Und wenn man der Produktionsgeschichte glauben mag, hatte King sehr, sehr viel damit zu tun, auch mit den von dir genannten da Effekten, die sich anfangs darauf reduzieren, dass man eigentlich nur so eine Pranke sieht, die irgendwie durchs Bild fährt und dann fliegt halt ein Kopf durch die Gegend. Und weil King wohl explizit darauf bestand, dass man von einem Werwolf nichts sieht. Weil er meinte, man habe von Werwölfen schon zu viel gesehen in American Werewolf und The Howling. Und das Thema sei quasi erschöpft und jetzt müsste man das vollkommen anders angehen. Aber ich weiß nicht, ob es für die Art von Film das irgendwie so eine ambitionierte Denke, also ist, die, glaube ich, einfach in die falsche Richtung geführt hat. Also, ehrlich gesagt, wenn ich in Silver Bullet gehe oder Werbe von Tucker Mills, egal wie er jetzt heißt, ob hierzulande oder in den USA, dann weiß ich ziemlich genau, was ich sehen will. Und das ist eben stellenweise nicht der Film, den ich da kriege.
Richtig. Eine ganz große Lanze gebrochen, aber zwischendurch für Everett McGill.
Ja.
Weil ich finde ihn richtig großartig. Ich meine, ich mag ihn sowieso durchaus, also in dem bisschen, was ich halt von ihm gesehen habe. Aber ich finde, er macht halt eine ganz große Sache halt raus, dass er eben der Pfarrer ist und gleichzeitig halt das Monster halt. Das finde ich zum Beispiel auch eine sehr, 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 sehr coole Idee. Ich glaube, die hatte mich damals auch, auch durchaus sehr, sehr überrascht, als ich ihn halt das erste Mal gesehen habe. Und ich finde, er verkörpert das eben auch sehr, 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 sehr gut. Ich finde, eine der schönsten Gruselszenen tatsächlich in dem Film ist sein Albtraum, wenn sich seine ganze Gemeinde in Werwölfe verwandelt.
Ja, mit dem aus der Orgel strömenden Blut. Ich fand auch, das waren wirklich gute Bilder, die man da sieht.
Ja.
Und ich glaube, man macht oft den Fehler, das macht man, glaube ich, aber auch generell, irgendwie den Schauspieler für ein schlechtes oder irgendwie sehr, sehr abruptes Drehbuch die Schuld zu geben und zu sagen, hier, weiß ich nicht, Jack Nicholson in The Shining is over the top oder ein Everett McGill hier in Silver Bullet is over the top. Aber das Drehbuch lässt ihm ja keine Wahl. Natürlich ist sein Gesinnungswandel, wo er dann plötzlich irgendwie zum fiesen, mordenden Bösewicht wird, so von einer Szene auf die andere, schon sehr abrupt. Aber für das, was ihm das Drehbuch gibt, und das ist nicht besonders viel, also er hat ja nicht sowas wie eine ordentliche Charakterentwicklung, also er ist dann einfach, er ist böse und er ist so böse, dass er irgendwie, dass sich das sogar manifestiert, dann mit Leergut überladenen hier Garage, die ich auch ganz toll fand. Also das Nonplusultra der Psychopathen-Settings. Es fehlen irgendwie nur noch so ein bisschen UFO-Verschwörungspläne irgendwie an den Wänden. Also mit dem, was ihm das Drehbuch eben gibt und die Filmemacher eben geben, daraus macht er echt das Beste. Und ich muss auch sagen, so mit den Momenten, wo er zu sehen war, hatte ich auch am meisten Spaß. Weil er ist eben einer der wenigen, ich glaube, neben Gary Busey, die einfach kapiert haben, in welchem Film sie da sind.
Ja. Wobei ich mag Gary Busey nicht so wirklich.
Wer mag ihn schon?
Gary Busey vielleicht, aber nicht. Wobei ich allerdings sagen muss, ich fand ganz, ganz, ganz witzig, dass ich habe eine gewisse Familienähnlichkeit tatsächlich gesehen und dachte mir irgendwie, das passt. Dem nehme ich zumindest den Onkel von Corey Haim ab, rein optisch. Und das ist ja nun auch sehr selten in Filmen. Aber ansonsten.
Gary Busey, also ich meine, rein optisch war für mich immer früher den man engagierte, wenn einem Nick Nolte zu teuer war.
Ja, natürlich, ja.
Aber er ist eben auch sehr, abgesehen davon, dass er, glaube ich, im Privatleben ein großer Unsympath ist und schauspielerisch durchaus sehr, sehr klare Grenzen hat, natürlich schon jemand, der mich durch einen großen Teil meiner Kinokindheit und Jugend begleitet hat, einfach weil er in sehr vielen Filmen war, die ich früher im Kino gesehen habe. Alarmstufe Rot fand ich ganz toll und Gefährliche Brandung liebe ich immer noch sehr, wo er quasi ein Sidekick von Keanu Reeves spielt, sein Partner. Und er ist eben in vielem drin, so in späten 80ern, frühen 90er Jahren und verschwand da relativ schnell von der Bildfläche. Aber wer schreit heute noch nach Gary Busey? Der Originalregisseur war Don Coscarelli, habe ich mir nebenbei noch gegoogelt, was ich sehr schön gefunden hätte. Ich meine, es ist irgendwie blöd, immer etwas nachzuweinen, von dem man nicht weiß, ob es dann irgendwie am Ende funktioniert hätte. Was wäre, wenn Edgar Wright Ant-Man gemacht hätte und nicht der Typ, der vorher nur Romantic Comedies gemacht hat? Vielleicht wäre es ein guter Film geworden.
Ich habe Ant-Man noch nicht gesehen, aber ja.
Don Coscarelli ist der Regisseur von Das Böse, beziehungsweise von der ganzen Das Böse-Reihe, also Phantasm-Reihe.
Ah, okay.
Und die liebe ich ja über alles. Also hat auch irgendwie sein letzter Film, glaube ich, John Dies at the End. Also durchaus, also sehr, sehr, also eine Genre-Filmgröße und auch zu der Zeit schon, und ich hätte mich wirklich gefreut, wenn er da irgendwie unter der Kamera gestanden hätte. Ich glaube, dann hätte der Film auch heute so ein anderes Standing. So gehört er mehr so in die Ecke, glaube ich, gehört Silver Bullet mehr so in die Ecke. Weitgehend vergessener Stephen King-Verfilmung.
So wie Katzenauge oder sowas.
Oh, Katzenauge. Mit Drew Barrymore. Und den ich auch ganz toll fand. Also, das ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben schon mal sehr, sehr ausführlich, als wir über Dead Zone und Friedhof der Kuscheltiere sprachen, irgendwie über Stephen King-Verfilmung gesprochen. Aber ich meine, ich wurde nicht in die Zeit von Stephen Kings literarischem Höhepunkt reingeboren, weil dafür war ich einfach ein Ticken zu jung. Das war dann so wahrscheinlich so. Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre und dann Ende der 80er Jahre ebbten schon so seine literarischen großen Erfolge ab. Da war er dann einfach nur der Typ, der jedes Jahr 3 Bücher schrieb. Aber ich wurde auf jeden Fall so in die Hochzeit der Stephen King-Verfilmung reingeboren. Also so 82, 83, 84 aufwärts und dann auch das ebbte dann ab 88, 89 und war dann irgendwie vorbei. Und deswegen hat mich das natürlich irgendwie klar schon geprägt und ich habe irgendwie das, was du jetzt als vergessen bezeichnest, habe ich irgendwie noch sehr, sehr präsent im Kopf irgendwie, so Drew Barrymore im Katzenauge oder der Typ, der versucht, das Rauchen aufzugeben und am Ende auf dem Fenstersims landet.
Hoch das war Robert Stadt. Hayes, oder?
Ja, ich meine ja.
Ja, ja. Also an die Episode erinnere ich mich ja tatsächlich noch ein bisschen mehr als an die mit Drew Barrymore, aber ja. Also ja. Aber ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich denke auch irgendwie, das ist so, es gibt so, also für mich waren die King-Verfilmungen immer eher diese Fernseh-Mehrteiler.
Ja?
Und irgendwie ja, ich weiß auch nicht genau warum, aber ich hatte immer das Gefühl, dass die Kinofilme immer irgendwo ein bisschen zurückblieben zumindest in dem erzählerischen Anspruch. Aber wir hatten darüber schon mal gesprochen als wir mal uns über The Shining unterhalten haben.
Außer die sehr guten, von anerkannt sehr guten Filmen.
Ja, ja, ja.
Zum Beispiel Carrie und Shining.
Ja, natürlich, gar keine Frage. Aber irgendwie haben sie mir trotzdem immer nicht so viel gegeben. Wobei ich vermute, es ist ein Fehler, das so zu verallgemeinern.
Ja, da hört es dann bei mir auch auf. Ich glaube, dann wäre ich, hätte ich Silver Bullet in dem Alter gesehen, in dem ich eben auch Katzenauge und dergleichen gesehen habe, Dead Zone und die Filme, die mich eben von diese King-Verfilmung, die mich begeistert haben, ich glaube, dann wäre ich heute irgendwie auch ein bisschen wohlwollend gestimmt. Also hat mir der Film auch immer noch Spaß gemacht, aber wie gesagt, der trifft einige Entscheidungen und ich weiß nicht mehr, ob die in der Novelle stecken, die ich einfach fragwürdig finde. Diese, ja, was zu erwähnen, das mit dem Baseballschläger. Ich meine, ich verstehe das irgendwie so als die Notwendigkeit oder Wunsch, da irgendwie sowas, was Uramerikanisches reinzubringen, dieses Element da irgendwie, das weiß ich nicht. Ich muss irgendwie da immer an Robert Redford in, wie heißt der Film, The Natural, der Unbeugsame oder so, wo er irgendwie diesen Wonderbat hat, denken und der Randy Newman Score macht du. Ich habe irgendwie das Gefühl, da will sich der Film so ein bisschen anlehnen an diesen irgendwie zeitgeistigen Trend, aber ich bin mir da auch nicht sicher. Also, der Film trifft ganz komische Entscheidungen und ich wäre sehr, sehr viel zufriedener, wenn er einfach diesen geradlinigen Weg gehen würde, des Werwolf-Horrorfilms und nicht dabei noch irgendwie so eine Coming-of-Age-Story zu erzählen und irgendwie Voice-Over reinzuschmeißen und ein Period-Drama irgendwie draus zu machen im weitesten Sinne und ich weiß nicht, eben diese Handlungswendung mit der Psycho-Killer-Story irgendwie, die über die Geduld gestreckt wird und aber auch später irgendwie so fragwürdige Plot-Twists, wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Kinder meinen, sie können sich nicht mit ihren Erkenntnissen über den mordenden Werwolf und also dem psychopathischen Pfarrer irgendwie an die Polizei wenden, weil ihnen niemand glauben würde. Da saß ich davor und dachte, wieso? Wieso sollte euch niemand glauben? Weißt du, überall in der Stadt liegen kopflose Leichen rum, aufgeschlitzt, noch und nöcher und soll euch keiner glauben? Ich glaube, man glaubt euch sehr wohl. Ich glaube, gerade jetzt wäre die Polizei sehr, sehr empfänglich für alles, was sie irgendwie auf die Spur von einem wie auch immer gearteten Mörder bringt.
Richtig.
Nein, wir müssen es auf eigene Faust versuchen.
Ich meine ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wenn eben hier die Dörfler eben losziehen, um das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen, dann gehen sie in die Sümpfe, als würden sie ein Tier jagen. Bis zu dem Zeitpunkt gehen sie davon aus, dass es ein Psychopath ist, ein Mörder.
Ja.
Keiner hat auch nur ansatzweise irgendetwas gesagt von einem Bär, einem Wolf, Monster, irgendwas, was irgendwie rechtfertigen würde, warum die jetzt alle den Amafat raushängen lassen und irgendwie mit ihrer Schrotflinte in die Sümpfe gehen.
Ja. Ich dachte erstmal, der Regisseur würde sich an so einer kleinen Reminiszenz an James Whales Frankenstein oder so versuchen, aber dafür war es dann irgendwie doch zu unspektakulär inszeniert und ich habe die Fackeln vermisst, also irgendwie so ein Fackelzug. Also.
Ja.
Und also die ganze Szene im Moor, ja, die waren auch einfach uninteressant. Und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, keiner hat wirklich Lust dazu gehabt. Als sie da angekommen waren, kam dann ganz schön so ein bisschen die Stimmung auf, so, eigentlich blöd hier zu sein. Ist doch ganz schön unheimlich. Komm, lass uns wieder nach Hause gehen. Und wir nehmen unsere Mistgabel wieder mit.
Ja.
Oje, Mene. Trotzdem irgendwie keine verschenkten 90 Minuten. Also auch mal gesehen, auch mal Spaß gehabt, stellenweise, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte Spaß bei dem Film, durchaus. Ja. Ich glaube, sowas sagte ich auch schon mal bei den Lost Boys. Ich habe keine Ahnung, was die Leute jemals in Corey Haim gesehen haben. Hm. Warum er nun so ein Heartthrob war, kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Ich dachte wirklich, dass es ein Lost Boys Problem ist, aber nein, auch in dem Film hat er irgendwie 90% der seiner Screentime irgendwie den Mund weit offen stehen und sieht immer so ein bisschen grenzdebil aus dabei. Er ist kein wirklich begnadeter Schauspieler, wie ehrlicherweise auch der Rest der Belegschaften jetzt nicht unbedingt sich davon, also von wirklich großen schauspielerischen Leistungen da irgendwie beeinflussen lässt.
Ich weiß, dass Terry O'Quinn zumindest zu großartigem fähig ist durch seine anderen Rollen. Also als Emo-Sheriff, der dann relativ bald abdanken kann. Aber naja. So ein theoretisches Ding.
Ja. Also ich nehme das mal so als Zeitreise auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten, tja, weiß nicht.
Und vielleicht noch ein Wort, was mir zu Carlo Rambaldi einfällt, weil er ist ja schon so, er ist ja ein Effekt-Großmeister. Also er ist jetzt nicht irgendwie, glaube ich, da klingeln nicht alle Glöckchen jetzt bei allen Zuhörern wahrscheinlich, weil er hat irgendwie nicht so, das im Bekanntheitsgrad eines Stan Winston oder Rick Baker, so in die neue Filmgeschichte eingegangen sind, aber er hat unglaublich vielen großartigen klassischen Filmen mitgearbeitet, an Dario Argento-Filmen, an Alien, E.T., Dune, Possession, über den wir auch schon geredet haben hier im Podcast, also einer unserer früheren Podcasts. Also ich glaube da sehr, sehr wohl die gerüchteweise, was da irgendwie an Produktionshintergründen laut wurde zu dem Film, insofern, dass da irgendwie King sehr, sehr beteiligt war, beziehungsweise also übergroßes, unproportional großes Mitspracherecht hatte bei der Effektdarstellung. Daran wird es eher wohl wahrscheinlich liegen, dass das, was wir am Ende auf der Leinwand beziehungsweise auf dem Bildschirm sehen, nicht so das Allergroßartigste ist als am Mr. Rambaldi selbst. Und ich finde es irgendwie bedauerlich, dass Silver Bullet eine seiner letzten Produktionen war, in der er beteiligt war, weil kein großartiger Weg, um so langsam abzudanken, aber na gut, so ist es. Also wenigstens ein prominenter Name in den Opening Credits. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut und gewundert, als ich seinen Namen sah.
Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so schlecht, was da passiert. Also ich meine, man sieht halt den Werwolfleiter sehr, sehr wenig. Ich finde die Verwandlung zum Werwolf und wieder zurück, finde ich aber sehr interessant tatsächlich. Ich glaube nämlich, ich befürchte beinahe, dass ich eigentlich noch nie wirklich einen richtig ernsthaft überzeugenden Werwolf gesehen habe im Kino. Sehr, sehr gute Ansätze, gerade natürlich, was einfach die Verwandlungssequenzen selber angeht. Wir hatten eben gerade vor ein paar Minuten die mehreren Ideen, die sie hatten bei Zeit der Wölfe. Und natürlich American Werewolf in London. Aber dennoch ist es halt so, dass ich irgendwie keinen fertigen Werwolf bisher gesehen habe, der mich so überzeugt hat. Ja. Weil ich auch ehrlicherweise selber gar nicht genau weiß, wie ich mir so ein Vieh eigentlich vorstelle. Mehr wie ein Wolf? Aber nur ein großer Wolf? Oder ist es tatsächlich ein Wolf in Menschengestalt? Oder ich weiß es ehrlicherweise nicht so genau, aber also, sagen wir, die aktuellen CGI-Geschichten gefallen mir auch nicht so wirklich. Was ich halt aber finde, eben wert ist hier ganz interessant, ist eben auch gerade, wie sehr eben Everett McGirts eigenes Gesicht halt durchzusehen ist, zumindest eben in der Verwandlungssequenz. Das finde ich ziemlich cool tatsächlich.
Na gut, dann verbleiben wir mit einem Mixed Bag of Feelings. War schön, dass wir mal drüber geredet haben, sagt man so, ganz diplomatisch. Wird wahrscheinlich auch, wenn dieser Podcast noch ein bisschen länger andauert und bestehen sollte, worauf ich doch sehr hoffe, wahrscheinlich nicht die letzte King-Adaption gewesen sein, über die wir sprechen werden.
Davon gehe ich jetzt mal ganz stark.
Ja, meine Erinnerung trug mich sowieso schon. Also gefühlt haben wir irgendwie schon über 6, 7 King-Filme geredet. Tatsächlich ist das aber erst unser dritter. Also da bleibt noch Luft. Mal gucken, was wir als nächstes angehen. Halloween kommt ja auch irgendwann wieder und mal sehen. Nächste Woche sprechen wir, um einen kleinen Ausblick zu geben, auf jeden Fall über einen Film, der was so die kritische Bewertung betrifft, über jeden Zweifel erhaben ist. Wir sprechen über einen absoluten Klassiker des Genre-Kinos, des Science-Fiction-Films, des Horrorfilms. Wir beginnen unsere Alien-Reihe, wie bereits angedroht vor einigen Wochen, die wir so über das Jahr 2016 verstreuen werden, hier und da. Also alle ein, zwei Monate über einen Film der Reihe sprechen. Beginnen wir nächste Woche mit Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.
Ja,
Ridley Scott.
Und ich bin da besonders drauf gespannt, weil ich mir vorgenommen habe, endlich mal die Langfassung zu sehen, die ich bisher noch nie gesichtet habe.
Ja. Sprechen wir alles drüber. Wir decken alles ab, was geht, und versuchen nicht nur einfach Eulen nach Athen zu tragen und euch den Hörern zum x-ten Mal zu erzählen, was für ein guter Film Alien ist, sondern auch ein bisschen was rauszukitzeln. Also auch, wir reden auch ein bisschen über die Unterschiede, glaube ich, zur Kinofassung und zum Director's Cut. Ist das irgendwie, war tatsächlich Aufhänger für meine Masterarbeit, aber
Cool. Da
rede ich dann nächste Woche drüber. Also so
ein
kleiner Teaser. Bis dahin verbleiben wir mit den allerbesten Glückwünschen und gute Nacht.
Bis denn.
Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick@bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios! Ja.